herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der Welttag der Handhygiene. Für uns ein Anlass, uns mal allgemein mit dem Thema Hygiene zu beschäftigen. Wo liegen denn die Hauptproblemzonen im Haushalt? Küche, Badezimmer, Toilette, Schlafzimmer. Wo putzen wir zu viel? Wo sollten wir ruhig mal mehr Hand anlegen? Und womit? Tücher, Schwämme, Bürsten, Flüssigreiniger, Pulver oder vielleicht Tabs? Und wie sieht es eigentlich mit der Hygiene in deutschen Krankenhäusern aus? Das sind Fragen über Fragen an den Professor für angewandte Reinigung und Hygiene, Benjamin Alz. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Schönen guten Abend.
Welttag der Handhygiene, Herr Professor Alz. Wir haben uns, glaube ich, haben wir uns eben per Handschlag begrüßt?
Ja.
Ja, war Ihnen das so ein bisschen unangenehm oder finden Sie das okay?
Nein, ich finde das völlig in Ordnung. Also dieses emotionale, zwischenmenschliche, das gehört auch zu der Hygiene, zur Gesunderhaltung. Wenn ich dann natürlich wieder die richtigen Punkte erkenne, wann die Hände gewaschen oder beziehungsweise dann im medizinischen Bereich auch desinfiziert gehören.
Ja, also wann gehören die Hände denn gewaschen? So im ganz normalen Alter?
Ja, das Lustige ist ja immer dieses Wann. Vorher kommt eigentlich die Frage, wie oft sollten wir die Hände waschen? Die finde ich ganz gruselig, sondern es geht wirklich darum zu erkennen, wann. Also immer dann, wenn unreine Arbeiten erfolgt sind, ich habe den Müll rausgebracht, wasche ich mir die Hände. Oder ich komme nach Hause von einem Arbeitstag aus dem öffentlichen Nahverkehr, dann Hände waschen. Und natürlich dann, wenn ich auch reine Tätigkeiten mache, Lebensmittel aus dem Kühlschrank hole, Lebensmittel zubereite, das sind natürlich dann Punkte, wo die Hände gewaschen gehören.
Das heißt also, das wird dann, ist dann nicht 50 Mal am Tag, sondern, weiß ich nicht was, 10 Mal, je nachdem, was man gerade macht.
Ja, das ist das. Ich muss das erkennen. Wann ist es denn jetzt Zeit, die Hände zu waschen? Weil es einfach nicht darum geht, wie oft, sondern wirklich, wo sind die kritischen Punkte?
Jetzt haben wir ja in der Corona-Zeit alle gelernt, dass wir uns andauernd die Hände desinfizieren sollten. Dann hieß es gegen Ende der Pandemie, nee, ist doch gar nicht so gut. Manche Leute machen es bis heute. Wie sehen Sie das?
Also ich finde es im Privatbereich jetzt nicht nötig, wenn wir die Möglichkeit haben, dann beispielsweise wirklich eine Toilette aufzusuchen, um die Hände zu waschen, beispielsweise im Restaurant. Da gehe ich dann mal kurz, bevor das Essen kommt, und wasche mir doch einfach die Hände. Da brauche ich das nicht. Wenn ich aber natürlich, ich sag mal typischerweise Autobahnraststätte und vielleicht der Türgriff jetzt nicht ganz so, kann ich das schon mal nehmen. Aber grundsätzlich gehören diese alkoholischen Händedesinfektionsmittel in den professionellen Bereich, in die Krankenhäuser, ins medizinische Pflegeheim. Da machen Sie es.
Ja, über die Krankenhäuser sollten wir auf jeden Fall nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Nur von wegen öffentliche Toilette. Es ist ja so, wenn ich wasche mir jetzt die Hände, ne, nach der Toilette, dann fasse ich die Türklinke an oder mache das Licht aus. Dann habe ich doch die Bakterien schon wieder an den Händen.
Ja, das ist ja so ein bisschen auch die Krux. Also ich darf dann natürlich jetzt nicht, wenn ich dieses Schloss aufgemacht habe oder die Tür geöffnet habe, mir jetzt in den Mund langen oder dann wieder zum Essen gehen. Das ist natürlich das. Deswegen, ich mache das immer ganz gern dann auch mit einem Papier.
Ah.
Und werf das dann in den Müll, mit dem ich mir eh die Hände abgetrocknet habe.
Sehen Sie, ich mache da manchmal
ja,
so
einen genau, Ellbogen. Ja, genau, der Ellbogen, das sind natürlich auch diese Dinge. Also es geht ja darum, wir fassen viel an, wir müssen das einfach auch erkennen, was habe ich angefasst und was mache ich jetzt weiter. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ich war neulich auf dem Frühlingsfest und da kam das Essen, das halbe Hähnchen mit den Pommes und alle gleich auf das Essen gestürzt, es war ja kein Besteck dabei. Und am Schluss nimmt man dann dieses Zitronentüchlein, das Erfrischungstuch, was da auch liegt.
Ja,
eigentlich gehört es vorher genommen, wenn ich nicht beim Händewaschen auf der Toilette war, was jetzt auf so einem großen Festzelt natürlich ein Problem ist. Also auch da sehen Sie, man muss da einfach dann auch wieder dran denken, was fasse ich denn jetzt an und nehme es eben auf.
Stimmt, einfach ein bisschen mitdenken. Stimmt, das Tüchlein.
Ja.
Quatsch, das hinterher zu nehmen. Oder vorher und hinterher am besten.
Ja.
Hygieneforscher Professor Benjamin Eils erteilt uns heute eine Lektion in Sachen Sauberkeit. Janice D'Souza stellt ihn vor.
Putzen, spülen, schrubben. Für viele nur notwendiges Übel, für ihn eine große Leidenschaft. Das Herz von Benjamin Eils schlägt seit frühester Kindheit für Haushaltsfragen. Über das richtige Maß an Hygiene klärt der 41-jährige Professor heute auch im Fernsehen auf. Ob Verarbeitung von Lebensmitteln.
Rohes Geflügel muss vor der Zubereitung gewaschen werden. Denken viele.
Küchenrolle. Richtige Küchenhygiene.
Gebrauchte Utensilien mit mindestens 60 Grad in der Geschirrspülmaschine reinigen.
Oder die Pflege von Haushaltsgeräten. Der Hygieneexperte weiß genau, wie es geht.
Und anschließend die Hände gründlich mit Seife und Wasser waschen.
Heute auf dem roten Sofa Professor Benjamin Eils.
Ja, Herr Professor Als, wo steht denn Deutschland in Sachen Hygiene im internationalen Vergleich? Wir glauben ja immer, wir sind besonders sauber, wir machen es besonders gut.
Ach, ich denke, wir haben ein ganz gutes Mittelfeld. Es ist natürlich noch Luft nach oben. Aber das Schöne bei uns ist ja, wir haben eigentlich viele Normen und Standards, die uns natürlich im Bereich der Hygiene unterstützen. Was auch immer klar ist, Hygiene ist nicht ganz schwarz und weiß, sondern wir haben viele Graustufen. Und die werden bei uns in Deutschland mit vielen Empfehlungen und Regularien einfach auch ergänzt. Da sind wir schon über Mittel eigentlich auch.
Ja, aber was so die Hygiene in Krankenhäusern und Pflegeheimen angeht, da liest man auch viel Kritik.
Ja, natürlich. Es geht immer noch besser. Man sieht es ja auch an den Zahlen bei uns dann teilweise, dass da natürlich dann, wie gesagt, Luft nach oben ist. Aber ich möchte auch ganz klar sagen, dass Hygiene eben auch manchmal Geld kostet. Und das muss man auch berücksichtigen.
Also was könnte man zum Beispiel, was diese Krankenhauskeime angeht, was könnte man da besser machen, vielleicht auch was Gesetze und Vorschriften angeht?
Ach, ich denke, da haben wir schon ganz viele Empfehlungen, die einen gesetzlichen Charakter haben, die man dann halt einfach umsetzen muss. Und es fehlt halt oft, das ist das Thema, beispielsweise an Schulungen im Personalbereich oder aber auch an baulicher Infrastruktur. Und das sind natürlich auch Punkte, wo man eben gucken muss, dass ich dann diese Empfehlungen auch dementsprechend umsetzen kann.
Und es fehlt, glaube ich, generell auch an Personal, das sich darum kümmert, um diese Problemzonen.
Ja, das fängt bei der Reinigung an und geht dann über die Pflege weiter. Das kennen wir ja. Und natürlich sind das auch Punkte, wo wir dann natürlich gucken müssen, wie wir das lösen.
Was würden Sie sagen, wo sind denn die Hauptproblemzonen, was Hygiene angeht, im Haushalt?
Ah, im Haushalt ist das, dass wir oftmals entweder völlig überreagieren, beispielsweise wenn man so die Toilette anguckt, wie oft die gereinigt wird. Und manchmal Dinge, die eigentlich sehr wichtig sind, wie der Kühlschrank, sehr, ich würde mal sagen, stiefmütterlich behandeln. Der wird nämlich einmal im Monat, wenn es hochkommt, oder einmal im Jahr gereinigt. Und da sehen Sie schon so ein bisschen die Relation, wo man erkennen muss, Lebensmittel im Kühlschrank, Toilette, was ist denn jetzt eigentlich wichtiger?
Jetzt gucken wir uns nachher noch mal konkreter an. Was gibt es für andere Bereiche, so Ihrer Erfahrung nach, welche Ecken werden, mal abgesehen vom Kühlschrank, auch eher vernachlässigt? Wo man denkt, ach, ist nicht so wichtig?
Ach, das ist auch oftmals so die ganzen Griffbereiche. Ich sag mal, die Küchenfronten, die werden sehr oft gereinigt, aber jetzt gerade die Griffe an den Küchenschubladen oder an den Schränken, das ist so ein Thema. Aber dann natürlich auch grundsätzlich Flächen, die ich mit der Hand einfach anfasse. Oder der Schlüsselbund, das ist auch sowas, macht man ganz selten.
Ach so, Schlüsselbund.
Und den fasse ich ja die ganze Zeit an.
Ach, den sollte man auch regelmäßig reinigen.
Das Handy macht man, oder das kennt man ja schon, das wurde ja oft berichtet, wie mikrobiologisch so ein Handy belastet sein kann mit Bakterien. Aber der Schlüsselbund ist irgendwie so runtergefallen.
Und wenn man Geld, man sagt doch immer Geld, auch wenn man Geld anfasst, das ist auch so ein, hat man ja immer weniger, man hat ja mehr so Karte. Ja, aber ist ja Geld ist doch auch, hängt doch auch voller Bakterien.
Ja, klar. Aber das ist ja auch wieder sowas. Also ich nehme jetzt ja nicht meine Hände beispielsweise, nehme das Geld raus und schlecke dann die Hände ab. Es ist natürlich wieder sowas, wenn ich Essen dann nehme und bezahle, dann muss ich natürlich schon auch gucken, dass ich dementsprechend vielleicht für den Wecken eine Serviette nehme oder Besteck.
Ja, auf sowas wäre ich zum Beispiel gar nicht gekommen. Was ist eigentlich mit dem Frühjahrsputz? Ist das noch so? Denn früher sagte man ja, Frühjahrsputz muss sein, groß reine machen, ne, sobald es draußen ein bisschen wärmer und heller wird. Ist das immer noch so? Hat das überhaupt einen Sinn, dass man das im Frühjahr macht?
Also das ist ganz lustig. Wir sehen da einen Trend bei uns in den Studien auch, dass das nicht mehr so gemacht wird. Das hat natürlich damit zu tun, dass viele Haushalte mittlerweile Wischroboter haben oder sich quasi der Robotik oder Kobotik annehmen, sodass man einfach sagt, ja, das brauche ich gar nicht mehr. Die Gardinen, okay, das erkennt man dann, die waren im Frühjahr mal gewaschen. Aber so grundsätzlich geht es eher mehr zurück, dass man das wirklich dann täglich macht, weil man da einfach auch schon diese Automatisierung mittlerweile hat.
Was halten Sie denn von solchen Robotern, von solchen Saug- und Wischrobotern?
Also ein Saugroboter finde ich super, habe ich auch. Wer einen Hund hat, dann liebt es und schätzt es. Aber diese Wischroboter finde ich nicht so prickelnd, weil sie ja die ganze Zeit den Boden eigentlich wischen, obwohl er gar nicht das Wischen braucht, sondern da liegt vielleicht ein bisschen Staub, ein paar Haare, die gehören einfach nur gesaugt. Da brauche ich nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit drauf losgehen. Und das ist so ein bisschen das. Das mag ich einfach nicht, weil der Boden wird strapaziert. Das ist nicht sehr nachhaltig. Also ich sag mal, bös wird kaputt gereinigt.
Ja.
Und deswegen bin ich eigentlich eher ein Freund mehr trocken als nass. Und wenn es dann nass sein muss, eben punktuell. Das Cola ist runtergefallen, das kann ich so wegmachen. Mhm. Also ich komme ja aus dem Schwabenland. Bei uns ist noch die Kehrwoche gängig, dass einmal in der Woche das Treppenhaus nass gereinigt wird. So. Jetzt haben sie ja nur Blütenstaub momentan. Da brauche ich nicht nass.
Oder Sahara-Staub.
Oder Sahara-Staub. Also da ist das Trockenreinigen eigentlich deutlich besser. Und die Hygiene, wenn man jetzt mal von dem Boden ausgeht, wo im Infektionsweg nicht der größte oder die größte Rolle spielt, Brauche ich nicht. Das macht der Besen genauso gut.
Ja. Was denn mit so Ecken ist? Also die schlimm sind doch immer die Ecken. Also auch so ein Roboter kommt doch gar nicht in die Ecken rein. Also wenn da ein bisschen Spinnweben sind oder wenn sich da so Krümel sammeln, da sollte man doch schon besonders drauf achten, oder?
Ja, da muss man sich immer fragen, welche Gefahr geht denn jetzt davon aus, wenn mal ein paar Krümel da rumliegen. Also natürlich ist das ästhetisch nicht sonderlich toll, aber für eine Infektion, sehr gut, dass jetzt da Bakterien vom Boden irgendwo hinspringen, das wird ja nicht passieren. Das
ist unwahrscheinlich.
Es geht eher darum, vielleicht den Staub dann aufzuwirbeln, dass der dann sich wieder irgendwo absetzt. Also ich denke, da darf man jetzt auch nicht immer übertreiben. Das reicht dann, wenn man das gelegentlich eben auch mal mitnimmt.
Klar, Sie sehen es natürlich in erster Linie als Gefahrenquelle. Müssen Sie ja auch als Hygieniker. Was ist mit so einem Sofa, wo wir jetzt gerade drauf sitzen? Also ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie oft dieses rote Sofa eigentlich gereinigt wird. Aber auch so Kissen und sowas. Sollte man da schon auch öfter mal eine Generalreinigung vornehmen? Also, oder auch so ein Teppich hier mit solchen, ne, so ein Fusselteppich?
Also grundsätzlich ist es hier ja auch so, ich würde mal sagen, das meiste, was jetzt hier eben drauf ist, sind Haare und Staub, das sauge ich ab. Wenn ich jetzt natürlich beispielsweise Allergiker bin, Milben oder Hausstaub, solche Dinge, dann kann ich natürlich schon andere Prozeduren nehmen. Aber da reicht oft auch ein Staubsauger und ich sauge das dann einfach ab und die Flecken halt punktuell wegmachen. Es ist nicht mehr so, dass jetzt grundsätzlich so ein Teppich jedes halbe Jahr schamponiert werden muss, sondern eben dann, wenn es wirklich Sinn macht. Wir essen jetzt ja nicht vom Teppich, möchte ich mal so sagen.
Meistens jedenfalls nicht.
Ja, wenn, dann ist das vielleicht nicht unbedingt so schlimm.
Wir schauen uns nachher mal genauer die Putzutensilien an und welche Mittel man nehmen sollte. Temperatur, all das werden wir ganz ausführlich besprechen. Frühjahrsputz haben wir gerade schon erwähnt. Frühjahrsputz ist offenbar auch bei jungen Leuten angesagt heute. Zur Freude von Clean Influencerin Norma Schönmeier. Ja, Sie haben richtig gehört, das gibt es. Mit ihren Videos rund um Saubermachen und Ordnung halten begeistert sie hunderttausende Putzfans. Sabrina Pfeiffer hat sie an der Ostseeküste besucht.
Norma Schönmeier ist Cleanfluencerin. Ein Wortspiel aus dem englischen Wort Cleaning für Putzen und Influencer. 175.000 Putzbegeisterte und die, die es noch werden wollen, verfolgen täglich auf Instagram ihre Tricks für ein blitzblankes Zuhause.
Da mir Aufräumen und Putzen leicht fällt, wollte ich gerne meine Tipps weitergeben, da ich möchte, dass ganz viele davon einen Nutzen haben und natürlich auch leicht und einfach durch den Alltag kommen mit Aufräumen und Putzen.
Cleanfluencer erobern die sozialen Netzwerke weltweit. Ein erklärbares Phänomen für die Psychologin Svenja Lüttke.
Es macht einfach Spaß, dabei zuzuschauen, wie ein scheinbar unüberwindbares Chaos in glänzende Ordnung verwandelt wird. Und in diesen unsicheren Zeiten, in denen wir leben, haben wir so häufig das Gefühl, fremdbestimmt zu sein. Und durch das Aufräumen und Ordnung schaffen zu Hause gewinnen wir das gute Gefühl der Kontrolle zurück und vor allen Dingen der eigenen Handlungsfähigkeit, Dinge wieder selbst in die Hand nehmen zu können. Dadurch gewinnen wir Stärke und Selbstvertrauen und fühlen uns dann in unserem aufgeräumten Zuhause weniger gestresst und glücklicher.
Die 41-Jährige kann das sehr gut nachempfinden.
Also ich verbinde tatsächlich auch Putzen damit, Stress abzubauen. Vielleicht auch, wenn ich mal wütend bin oder traurig. Das ist für mich so ein Ausgleich. Das sind ja sehr monotone Bewegungen. Und ich muss gar nicht viel darüber nachdenken und kann dann meine Gedanken schweifen lassen. Und für mich ist das wirklich in einem stressigen Alltag ein totaler Ausgleich.
Und eine willkommene Abwechslung zu ihrer Arbeit im öffentlichen Dienst.
Ich bereite heute ein Reel vor, wo ich zeige, wie ich meine Mikrowelle mit ganz einfachen Mitteln reinige. Und zwar mit einer Zitrone, die die meisten ja sowieso im Haushalt haben. Jetzt kann man sehr gut erkennen, wie das Wasser mit der Zitrone kocht. Und der Wasserdampf setzt sich an den Wänden von der Mikrowelle ab und löst die hartnäckigen Verschmutzungen. Riecht gut. Ich achte bei meinen Tipps immer sehr darauf, dass sie möglichst nachhaltig sind und auch möglichst schnell und einfach nachzustellen sind. Das sind schon die Tricks, die die Oma vor 50 Jahren angewandt hat im Haushalt. Und dazu gehört auch Zitrone mit der Zitronensäure.
Ein absoluter Allrounder im Haushalt. Auch zum Entkalken des Wasserhahns geeignet und als Antikalk- und Frischekick für die Spülmaschine. Mehrfachnutzung und Putzpläne, so spart jeder Zeit.
Ganz wichtig ist, große Aufgaben in kleine einzuteilen. Denn wenn man einmal den Riesenberg an Aufgaben sieht, hat man schon gar keine Motivation anzufangen.
Der Trick? Zeitfenster nutzen und Kleinigkeiten direkt erledigen.
Jetzt habe ich einen ganz tollen Alltagstipp, denn gerade bei der elektrischen Zahnbürste sammelt sich hier unten immer reichlich Schmodder nach dem Zähneputzen. Aber das lässt sich ganz einfach verhindern, indem man einfach ein Wattepad nimmt, das zweimal faltet und dann hier unten das Ende abschneidet und auf den Fuß der elektrischen Zahnbürste gibt. So bleibt das dann immer alles sauber.
Mit Hilfe von Cleanfluencerin Norma Schönmeier wird schnöde Hausarbeit beinahe zum Lifestyle.
Ja, kannten Sie das, diesen Trick mit dem Wattepad unter der elektrischen Zahnbürste?
Nein, den kannte ich jetzt auch nicht.
Aber ist doch keine schlechte Idee.
Ja, das ist präventiv sicherlich schön.
Wieso boomt das so? Sie wussten das ja, dass es so viele Cleanfluencer gibt. Warum brauchen junge Leute, holen die sich diese Putztipps? Ist das eine neue Reinlichkeit oder wofür steht das?
Ich glaube, das Thema Sauberkeit ist ja auch was ganz Emotionales. Und ich sehe ja auch, was da dann passiert. Es wird schön sauber, Schmutz ist weg, es riecht gut. Und das kann man natürlich mittlerweile schön auch in diese Welt der, ich sag mal, chemiefreien Reinigungsmittel umsetzen. Wenn man mal so guckt, was da alles so im Internet kreucht und fleucht, dann gibt es da ganz viel. Aber das nimmt man natürlich auf und man möchte natürlich auch, dass es bei sich zu Hause ja schön ist. Also diese Emotion der Sauberkeit wird da ganz gut gelebt.
Mm, ja, Sie haben eben angedeutet, dass viele auch zu Hause das gar nicht mehr so lernen. Ne? Also Sie haben das wahrscheinlich zu Hause noch in Schwabenland von Mutter und Oma und was weiß ich gelernt, oder? Aber viele kriegen das gar nicht mehr mit von ihren Eltern.
Ja, ich denke, das ist einfach auch so vernachlässigt worden, dass man da gar nicht mehr so drauf reagiert. Aber das ist ja auch wie mit dem Kochen. Das war ja plötzlich auch wieder ein Riesentrend. Und so ist es halt hier auch, dieses Emotionale, was sich auch zu Hause abspielt, das kriegen wir schon, Gott sei Dank, wieder etwas mehr.
Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken. Also wir haben gerade die Zitronen gesehen. Sie hat ja gesagt, hat Ihre Oma schon gemacht. Ist das ein guter Tipp, dass man diese Zitrone nimmt zum Kalk entfernen und sowas?
Ja, also grundsätzlich muss man wissen, die Zitrone ist ja Säure. Und Säure entfernt mineralische Verschmutzungen. Also wenn Sie sie jetzt da zum Kalklösen nehmen, ist es für mich völlig okay. Ich frage mich aber, was sie jetzt im Backofen oder Mikrowelle soll, weil da haben sie ja eher fettige Verschmutzungen. Da wäre jetzt die Zitrone eigentlich das falsche Mittel.
Ja, was sind denn gute Mittel? Also wir haben hier so ein bisschen was aufgebaut, die man in der Küche zum Beispiel zum Reinigen der Spüle nehmen sollte.
Ja, also zum Reinigen, wie gesagt, kann ich ja wunderbar die Zitronensäure nehmen. Ich rate immer von der Essigsäure ab, obwohl das ja auch so ein typisches Hausmittel ist, die Essigessenz zu nehmen. Essig ist sehr aggressiv zum Material, vor allem wenn es auf beispielsweise Kupfer kommt oder auf Chrom. Da ist die Zitronensäure deutlich besser und Essig ist auch etwas, was die Umweltverträglichkeit betrifft, nicht so toll wie die Zitronensäure. Also sie baut sich wesentlich leichter ab, deswegen Essig in Salat, aber die Zitronensäure dann gern zum Kalklösen nehmen. Was ich immer noch gern nehme, das ist die Scheuermilch, weil die Scheuermilch ein mechanisch reinigendes Produkt ist. Also da ist ja so Marmormehl drin, was wirklich dann auch gut diese Verschmutzungen, die stark haften, mineralischer Art oder organischer Art, ablösen.
Also für die Spüle, auch für die Herdplatte auch? Nee, eher nicht, oder?
Ja doch, wenn sie von der Eignung her dafür natürlich geeignet ist, also die normalen sind es eigentlich, dann geht es auch für das Keramikkochfeld recht gut.
Jetzt haben wir hier auch so verschiedene Lappenbürsten. Sind Sie eher für die Plastikspülbürste oder für die Holz?
Ich bin Fan von der Plastikbürste, weil ich sie natürlich gut in der Spülmaschine aufbereiten kann. Ja. Mit der Holzbürste wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Die wird irgendwie schneller kaputt gehen wahrscheinlich. Deswegen immer die Plastikbürste.
Ja, und so Lappen, wozu raten Sie da?
Ich bin
ja
auch Fan von den Mikrofasertüchern. Und ich hasse...
Warum?
Na, die reinigen wirklich gut. Also Sie müssen sich vorstellen, so ein Mikrofasertuch nimmt wahnsinnig viel Schmutz auf. Anders wie jetzt so ein Baumwolltuch beispielsweise sind es ja zig, zig, zigfach Millionen große Fasern, die das quasi dann aufnehmen, den Schmutz einbinden. Und ich nehme den dann einfach weg.
Okay.
Super.
Was, hassen Sie das? Oder?
Ja. Die Schwämme hasse ich wie die Pest, weil sie eine Keimschleuder sind und nicht gut aufbereitet worden können. Schon mal sowas in die Waschmaschine gesteckt, 60 Grad?
Nee. Darf man nicht, oder?
Kann man schon, aber das kommt in 1000 Stücken wieder
Ach,
raus. Löst
sich und, komplett auf.
Das ist natürlich das,
gar nicht nachhaltig.
Wo ich nicht nachhaltig finde. Also so ein Tuch, 60 Grad, das hält es aus, wunderbar, super. Aber nicht zusammen mit Baumwolle waschen, sondern immer alleine. Oder also mit Mikrofasern und kein Weichspüler.
Okay, Stichwort nachhaltig. Da gibt es ja immer mehr solche Tipps, was man nehmen könnte. Backpulver, ich weiß gar nicht, was da alles an Tipps gibt, wie man sich das selber zusammenmixen kann, das Putzmittel.
Also da sieht man wirklich ganz viel. Ich habe neulich mit meinen Studierenden das Thema Efeu angeguckt. schon mal Efeu ausprobiert, einen Sud draus machen und reinigen?
Nein, wusste ich also, gar nicht.
Das gibt's. Und das ist dann sowas, wo ich sage, es ist gefährlich, weil Efeu ist giftig ja eigentlich. Kennen wir ja, soll nicht gefressen worden von Tieren und natürlich auch von uns am besten nicht. Und wenn ich den jetzt zu einem Sud auskoche, dann ist das einfach giftig. Und wenn das dann irgendwo rumsteht, dann ist die Gefahr, dass das verwechselt wird oder aufgenommen wird, recht hoch. Und die Reinigungsleistung ist vergleichbar mit Wasser. Also es bringt nicht wirklich etwas. Und das finde ich dann immer nicht so prickelnd. Also Zitronensäure oder wegen mir der gute alte Waschsoda, anders wie Backpulver, das finde ich dann noch in Ordnung geht, aber so selber zusammengebraute Substanzen rate ich ab. Kennzeichnungspflicht und natürlich auch unter Umständen die Verwechslung.
Ja. Ja, also muss man schon genau aufpassen. Es gibt ja, oder gab jedenfalls diesen Trend, dass man so Tabs kaufen konnte und dass man dann in den leeren, also wenn so eine Sprühflasche oder Reinigungsflasche leer war, tut einfach Tab rein, Wasser drauf und dann hat man, kann man die Verpackung, muss man die nicht entsorgen.
Also diese Tab-Systeme oder die vorportionierten Reinigungsmittel in Pulverform finde ich super. Du sparst halt einfach wahnsinnig viel Wasser, was in der Gegend rumtransportiert wird. Das ist CO2-Einsparung dann. Und wir haben ja selber genug Wasser zu Hause. Und das ist dann für mich schon gut. Und die haben mittlerweile auch wirklich eine gute Reinigungsleistung. Also wir prüfen sowas tagtäglich und wir sehen, dass die von Anfang bis jetzt wirklich in ihrer Leistung super.
Ja, bevor wir uns den Kühlschrank angucken, muss ich noch mal einmal hier nach den Brettchen fragen. Das ist ja auch so eine Weltanschauung fast schon. Die einen schwören auf Holzbretter, die anderen auf Plastik. Was nehmen Sie?
Also ich nehme beides. Ich nehme halt das Holzbrett wahnsinnig gern für Brot, Brötchen und halt alles, was jetzt unkritisch ist. Aber für Fleisch nehme ich nach wie vor das Plastikbrettchen, weil ich es halt einfach heiß in der Spülmaschine behandeln kann. Ja. Das Problem an beiden ist, sie kriegen irgendwann Rillen. Natürlich können sich da keine reinsetzen, aber bei einem Brot, das eh trocken ist, was soll denn da passieren? Mhm. Wohingegen bei Fleisch halt schon es kritisch werden kann und es soll dann eben in die Spülmaschine.
Ja, Fleisch ist ja sowieso so ein Thema. Also soll man das Fleisch eigentlich, also mache ich eigentlich irgendwie instinktiv immer kurz abwaschen unter Wasser. Aber Sie sagen ja, das sollte man nicht tun, ne?
Was bringt das, wenn ich das jetzt abwasche?
Weil ich immer denke, da ist von der Verpackung vielleicht noch irgendwas dran oder so, dass man das, oder wer weiß, wer das angefasst hat, ist dann wahrscheinlich total irrational, ne?
Also Sie sehen, es geht ja auch wieder um Bakterien oder irgendwelche Mikroorganismen, die da drauf sind. Und die werden ja eigentlich über den Kochprozess oder über den Garprozess eliminiert. Das heißt, wenn ich jetzt das Hähnchen nehme und hier unter den Wasserhahn halte und ich lasse den Wasserstrahl da drauf, dann spritzt das ja erstmal in alle Richtungen. Das heißt, wenn jetzt da irgendein Mikroorganismus drauf wäre, der gefährlich wäre, die Salmonellen oder der Campylobacter, dann wäre der hier auf der Arbeitsfläche überall. Ich müsste die dann wieder abwischen, dann hängt er hier drin.
Stimmt, das ist gar nicht so.
Also Sie sehen, never ending story. Deswegen einfach nicht abwaschen, aus der Verpackung rausnehmen, würzen, braten, in den Ofen fertig. Und dann kommen halt wieder die Hände.
Hände waschen danach. So, jetzt der Kühlschrank. Den gucken wir mal einmal kurz auf hier. Also wie oft wird, erstmal wie lagert man und wie oft macht man den sauber?
Also das Lagern, das ist auch sowas, was wir schon lange untersuchen. Am besten ist natürlich alles geschlossen. Irgendwie in Plastikdosen oder in Gläsern, wie auch immer. Das ist natürlich das, was immer passiert, Türe auf, Türe zu, der Sog an, ich sage jetzt mal Schimmelpilze, und das ist ja so ein Verdorbniserreger der Lebensmittel, den wir nicht haben wollen, nicht hier auf das Gut kommt. Weil was sieht man denn am meisten an schlechten Lebensmitteln im Kühlschrank? Verschimmelte Lebensmittel.
Ja, genau.
Und deswegen ist das Öffnen und Schließen eigentlich das Problem.
Ich warte mal wieder zu, denn das sollte man also schon mal nicht tun. Und was ist mit dem Reinigen? Also
ja, reinigen ist auch wieder sowas. Die Frage, wie oft? Nun ja, also ich sag ganz klar, da sollte schon ein regelmäßiger Turnus her, weil wir natürlich da auch unter Umständen mal was haben, was vielleicht ausläuft. Und vielleicht fliegt mal das Käsebrötchen um und landet dann irgendwo aus so einem Ablagefach. Deswegen da wirklich auch regelmäßig durchwischen. Also einmal die Woche eigentlich. Ich muss ja nicht alles rausnehmen. Aber ich kann ja mal mit ein bisschen Spülmittel und so einem Mikrofasertuch das rausnehmen. Und einmal, vor allem die Gemüsefächer.
Die Gemüse, aber Sie sagen ja, man sollte schon die Sachen möglichst irgendwie in einen Behälter tun. Dann, wenn ich diesen Salat so da reinpacke, Gemüse so, Fleisch möglichst noch dazu, ist ja klar, dass es eine tolle Idee ist.
Jetzt kommt aber dieses Umkehren auch wieder. Wir haben ja viele Kühlschränke mit diesen 0-Grad-Zonen, wo das gar nicht verpackt rein soll, sondern also quasi unverpackt. Und das ist dann natürlich auch sowas, wo ich gerade diese Fächer eben öfters dann eben auch mal auswischen sollte. Weil diese ortbehafteten Lebensmittel natürlich auch Spuren bakterieller Art reinbringen.
Also einmal die Woche, das ist ganz schön häufig. Da muss man sich, ja, aber gut, warum nicht? Geht ja schnell.
Ne? Ich bin mal böse und schwenke vom Kühlschrank auf die Toilette.
Da gehen wir gleich hin, zur Toilette. Das ist unser zweiter Schauplatz. Aber erstmal zu Orten, an denen ja Hygiene und Sauberkeit großgeschrieben werden sollte. Das sind natürlich Hotels. Leider erlebt man ja auf Reisen auch oft das Gegenteil. Wie es richtig geht, das hat sich Desiree Fehringer in einem Hamburger Luxushotel zeigen lassen.
Sauberkeit ist seine Mission. Thorsten Gabade ist seit der Eröffnung 2018 Housekeeping-Chef im Hamburger Fünf-Sterne-Hotel The Fontenay. 113 Zimmer und 17 Suiten hat das Luxushotel an der Alster. Jeden Morgen Punkt 9 Meeting mit den Reinigungskräften.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Geht's euch allen gut?
Ja,
sehr gut. Wir haben eine Belegung von 68 Zimmern, sprich 78 Credits, 22 Anreisen, 48 Abreisen.
Genau 42 Minuten hat eine Reinigungskraft, um ein Doppelzimmer auf Vordermann zu bringen. Was ist der größte Sauberkeitsfauxpas in einem Hotel?
Haar im Bad und auf der Bettwäsche. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also unsere Zimmerreiniger, die müssen halt alle kurze Haare haben oder Haarnetze bei den farbigen Damen. Haare zusammen immer, da achte ich sehr stark drauf. Weil natürlich verliert man ja Haare am Tag. Und auf weißer Bettwäsche oder im Bad sieht man das sehr schnell.
Heute steht bei bestem Wetter der jährliche Frühjahrsputz der Hotelterrasse an. Arbeit unter Hochdruck. Die Gäste sollen so schnell wie möglich wieder ungestört die Terrasse nutzen können. Und auch die Fenster werden professionell gereinigt. 14.000 Quadratmeter Glasfläche hat das Hotel insgesamt.
Wenn es kein gutes Housekeeping gibt, gibt es auch kein gutes Hotel. Das ist das Herzstück eines Hauses. Sie sehen es nicht, aber sie spüren es und merken es, wenn etwas nicht richtig ist.
Zum Housekeeping gehört auch frische Wäsche.
Guten Morgen, ich bräuchte aber meine Hemden, die 82 gerne.
In der Wäschekammer im Untergeschoss des Luxushotels bekommen alle Mitarbeitenden jeden Tag ihre Uniformen ausgehändigt. Frisch gewaschen und frisch gebügelt.
Super. Ganz lieb, vielen Dank.
Während die einen noch ihre Hemden abholen, reinigen die anderen seit Stunden die insgesamt 130 Zimmer. Ein Doppelzimmer bekommt man im Fontenay ab ca. 450 Euro die Nacht. Für die größte Suite muss man schon etwa 9.000 Euro pro Nacht hinlegen. Sauberkeit hat ihren Preis. Etwa 180 Mitarbeitende aus 23 Nationen kümmern sich um die Reinheit, die Hygiene und um die Gäste. Am Ende dann Kontrolle durch den Chef-Housekeeper.
Housekeeping. Hallo Denver. Wie weit bist du?
Und was war der verrückteste Gästewunsch in 30 Jahren Housekeeping?
Ich möchte alles in Weiß haben.
Ja?
Von einem Popstar, ja. Da mussten wir alles ausräumen aus der Suite, alles in Weiß bestellen. Weiße Blumen, weiße Sitzmöglichkeiten, weiße Teppiche. Und ja, das war sehr herausfordernd.
Seit fast 30 Jahren ist Thorsten Gabade inzwischen im Housekeeping tätig. Eins seiner Lieblingsmottos? Wie wichtig Sauberkeit ist, merkt man immer erst, wenn sie mal fehlt.
Genau so ist es. Worauf achten Sie am meisten, wenn Sie im Hotel sind?
Oh, Sanitärbereich natürlich. Also ganz klar, ich gucke dann schon mal, ist da alles sauber und Bett, also die Zudecken, Haare, sonstige Dinge, wobei das jetzt auch erst so ein bisschen ein Spielin ist, die Berufskrankheit und dann natürlich die Gläser im Zimmer.
Also Gläser im Hotel, aber wahrscheinlich doch auch im Restaurant und in der Kneipe. Ne? Da können Sie doch, was machen Sie, wenn Sie ein Glas bekommen, wo Sie das Gefühl haben, das ist nicht richtig sauber?
Ich bin da schon kritisch, das reklamiere ich, also bitte Neues. Und das kann mal passieren, das menschelt überall, also von dem her.
Ja, also Christian Drosten hat während der Corona-Pandemie gesagt, wenn er in die Kneipe geht, er trinkt ausschließlich Flaschenbier.
Ja, bei Wein wird es schwierig, wenn man Wein mag.
Eben. Aber bei Bier, bei allem, was man aus der Flasche trinken kann, würden Sie es genauso machen.
Genau.
Ja. So, Toilette. Sie haben es eben schon angedeutet. Die wird im Gegensatz zur Küche bei vielen Leuten überbewertet, ne?
Also überbewertet, ich würde mal sagen, sie wird wesentlich häufiger gereinigt als der Kühlschrank oder die Arbeitsfläche. Das ist auch ganz interessant. Wir machen immer viele Studien in Haushalten, gehen in die Haushalte rein, gucken, wie wird so gereinigt, was macht denn eigentlich der Verbraucher. Und da sehen wir, dass die Toilettenbrille eigentlich wirklich einmal täglich dran ist, so im Durchschnitt. Manchmal natürlich zweimal, kommt so ein bisschen drauf an. Aber wenn man dann den Kühlschrank anguckt, der dann einmal im Jahr kommt, dann sehe ich hier doch so ein bisschen eine Tendenz der Verschiebung der Wichtigkeiten, wo man sich halt natürlich auch überlegen muss, was ist denn jetzt wirklich ein Punkt, wo Hygiene, Übertragung von Krankheitserregern, Mikroorganismen unter Umständen eine Rolle spielt.
Ja, was ist denn bei der Toilette wichtig unter diesem Gesichtspunkt, bei der Reinigung?
Also bei der Reinigung ist es natürlich wichtig, dass sich die Verschmutzungen, die dann entstehen, entfernen. Es geht da auch um Geruchsbildung beispielsweise. Und es ist natürlich so, das viel Schlimmere ist eigentlich das Spülen. Also wenn die Toilette jetzt, ich sag mal, nicht richtig gereinigt ist und ich spüle und lasse den Deckel offen, dann haben wir so einen Radius von 3 Metern, wo diese ganze Aerosole sich ablagern können. Stellen Sie sich vor, hier steht die Zahnbürste, ich spüle mal schön die Mikroorganismen.
Hm? Ah, also immer bei geschlossenem Deckel spülen?
Am besten, ja.
Aha, und was halten Sie von solchen, also ich meine, es gibt ja diese Enten, diese berühmten Enten, es gibt diese Klosteine, die ganz viele Leute hängen haben. Ist das Schnickschnack? Braucht man das gar nicht unbedingt?
Also natürlich brauche ich einen sauren Reiniger, um diese Kalkablagerungen zu entfernen mit ein bisschen Tensid, da ist der WC-Reiniger schon in Ordnung. Aber sowas ist natürlich hier WC-Kosmetik. Ich will einen guten Duft da reinbekommen und meistens dann auch so die Alibi-Funktion. Es ist ja rein, ich brauche vielleicht gar nicht reinigen. Deswegen finde ich sowas völlig überflüssig und benutze es nie.
Okay, hier, Waschmaschine, auch ganz wichtiges Thema. Bei wie viel Grad wäscht man was? Also Energiesparen, also unter diesem Gesichtspunkt, sollte man ja eigentlich immer nur bei relativ niedrigen Temperaturen waschen.
Ja, also es ist ja so, im Haushalt sind wir ja meistens unter uns. Das bedeutet, die Personen im Haushalt haben ihre Wäsche, die da aufbereitet wird. Und was sollten jetzt bei so einem Hemd, sage ich jetzt mal, oder bei so einer Hose kritisch sein? Da können wir natürlich bei niederen Temperaturen aufbereiten. Und es wird ja immer mehr empfohlen, bei 20 Grad das Ganze zu machen. Das sehe ich jetzt natürlich, ich sage wirklich für so ein Hemd, unkritisch. Aber wenn dann die Socken beispielsweise ins Spiel kommen oder Unterwäsche und Geschirrtücher, dann sollte es einfach auch ein bisschen heißer sein.
Das heißt, ein bisschen heißer?
Naja, eigentlich 60 Grad, aber wir wissen ja auch, vieles hält es bei 60 Grad nicht mehr aus. Also mindestens 40 Grad, sage ich jetzt mal, Unterwäsche ist da noch okay, aber die Handtücher, Abtrockentücher, auch das, was in der Küche benutzt wird, die Wischtücher, die dann bitte bei 60 Grad und halt eben mit einem Vollwaschmittel,
ja,
Bleichmittel enthält, damit natürlich hier auch diese Hygiene dann gewährleistet ist.
Und man kann ja einen Eco-Gang wählen, das kann ja ruhig ein bisschen länger waschen.
Also jetzt bei unkritischen Sachen ja, aber wie gesagt, bei gerade jetzt Handtüchern, Waschlappen und auch den Abtrockentüchern würde ich den Eco-Gang nicht per se.
Nee, aber ich meine, man kann doch manchmal wählen, also schon 60 Grad, aber eben länger, dass es länger wäscht.
Ja, das Problem ist, dass der Eco-Gang nicht auf 60 Grad hochgeht. Der wäscht so gut wie regulär 60 Grad, aber wäscht bei viel tieferen Temperaturen. Ach so. Deswegen wäre ich da wirklich vorsichtig und würde einfach wirklich das klassische Baumwollprogramm 60 Grad ohne.
Ja.
Für alles andere.
Okay.
Gut.
Und würden Sie denn ruhig Putzlappen und Unterwäsche und alles zusammen in eine Trommel tun? Das gibt ja auch Leute, die das nie machen würden.
Ja, das ist kulturell in den asiatischen Ländern ganz anders geregelt. Da wird es nie zusammen gewaschen. Also Unterwäsche immer getrennt. Jetzt bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, spielt das jetzt nicht die große Rolle, wenn wir das wirklich jetzt bei 40 Grad, 30 Grad dementsprechend bei uns aufbereiten. Ich würde halt nie ein Abtrockentuch oder ein Handtuch da dann mit reingeben, weil da dann natürlich so eine, ich sage jetzt einfach mal, im dümmsten Fall Kontaktübertragung stattfinden kann vom Wäschestück auf ein anderes. Mhm. Und hier, was spielt das Hemd jetzt für eine Rolle in der Infektionsübertragung?
Ja, klar.
Organismen.
Was ist mit Bettwäsche? Und also losgelöst von der Matratze, aber so Bettwäsche, wie oft sollte man die waschen? Und Handtücher, auch so Gesichtswaschlappen?
Das ist die häufigste Frage, die bei uns auch an der Hochschule bei mir immer einkommt. Wie oft soll ich die Bettwäsche aufbereiten?
Tatsächlich, die häufigste Frage.
Das ist Frage Nummer eins. Zurzeit auch. Deswegen da natürlich auch, das kann man ganz schwer sagen, weil jeder verhält sich ja auch ein bisschen anders. Der eine duscht, bevor er ins Bett geht, der andere schwitzt mehr. Ich denke, man muss das einfach so ein bisschen die Hygiene wieder lernen. Was wir so sagen können, auch aus unseren Haushalten, ist so, dass 2 Wochen eigentlich so ein ganz guter Mittelwert oder Anhaltspunkt sind.
Also für Bettwäsche und Handtücher?
Also eher für die Bettwäsche, die Handtücher öfters. Das ist dann auch wieder so, nehme ich sie nur für mich oder nimmt die vielleicht noch jemand anderes im Haushalt? Da ist eigentlich so das 2-Tages-Rhythmus drin. Wenn sie aber gut durchgetrocknet worden, dann geht es natürlich auch ein bisschen länger. Es ist halt immer so das Trocknen.
Ah, also wenn das feucht ist, dann setzt sich da eher was rein.
Ja, dann kann sich da was vermehren drin.
Ja. Wie lange halten sich eigentlich Bakterien, wenn die jetzt zum Beispiel, wie Sie gerade gesagt haben, von der Toilette irgendwo hin spritzen oder vom Stück Fleisch, was abgewaschen wird? Wie lange leben die?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt welche, die überleben wesentlich länger als, ich sag mal, 16 Wochen. Manche, die können nur ganz kurz. Das ist so ein bisschen abhängig, wen habe ich denn da? Und natürlich ist da noch Schmutz dabei. Wenn das jetzt nur so eine blanke Oberfläche ist, dann geht es recht schnell mit dem Abstauben oder beziehungsweise sie vermehren sich dann nicht. Aber wenn jetzt natürlich hier noch eine Schmutzmatrix ist, ich sag mal wirklich so typischerweise der Schwamm, der schön feucht ist, wo die Nahrung haben, dann geht es recht schnell. Und dann ist natürlich auch das Thema Vermehren einfach mit dabei.
Verstehe. Was ich eben in der Küche noch vergessen habe, Geschirrspülmaschine. Sie haben schon gesagt, man kann da die Schwämmchen hier reintun und auch so eine Plastikspülbürste. Welche Temperatur empfehlen Sie da? Da gibt es ja auch mal die Wahlmöglichkeit.
Ja, also das ist natürlich auch wieder so ein Thema. Ich empfehle immer, wenn jetzt wirklich das Brett mit dem Hähnchen, wo das Hähnchen drauf zubereitet wurde, in die Spülmaschine kommt, dann irgendwas mit 60 Grad zu nehmen. Und so für das Alltägliche geht dann auch das Eco-Programm, wo mit deutlich tieferen Temperaturen spült. Das ist auch gerade immer so psychologisch, der Hundenapf, wo soll denn der rein? Wäre auch besser bei 65 Grad, wenn er denn dann mitgespült wird.
Ja, Sie haben ja einen Hund.
Ja.
Also darf der eigentlich bei Ihnen auch ins Bett, der Hund?
Inoffiziell darf er es ja. Also es ist einfach so, ab und zu kommt die Leni dann ins Bett und das ist dann auch in Ordnung.
Okay, dann muss man die Bettwäsche aber dann schon auch
häufiger machen. Das ist das, was ich sage. Da muss man dann halt überlegen, sind es nicht nur die Hundehaare, sondern vielleicht auch was anderes, dann wechseln.
Gut, aber finde ich ganz beruhigend, dass Sie nicht so pingelig sind, obwohl Sie sich ja permanent mit dem Thema beschäftigen. Ja.
Schauen Sie meine Fenster gerade nicht an.
Gut, also Kloputzen, wir haben schon darüber gesprochen. Kloputzen gehört ja nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen der meisten Menschen. Wie gut, dass es Profis gibt, die dem Geschäft von Fremden hinterherputzen und die das auch noch gerne tun. Sophie Mühmann hat auf einer öffentlichen Toilette mal rumgeschnüffelt.
Mein Name ist Sonja Schnelke, ich bin 52 Jahre alt. Ich arbeite hier seit ungefähr 12 Jahren. Und um ehrlich zu sein, ist Klofrau tatsächlich mein Lieblingswort, weil es genau das umschreibt. Ich bin hier für die Toiletten zuständig, dass die sauber sind. Ich habe einen Job gesucht, komme aus dem Einzelhandel ursprünglich, was mir nicht mehr gefiel, weil da wurde es dann noch stressiger, als es hier ist. Ah. Halleluja! Eimer. Was ist passiert? Einfach mal. Ich sag mal so, da ist was daneben gegangen, was nicht daneben gehen sollte. Wenn der Dreck dann überall landet. Wenn der hier ist, aber es geht, ich hab's schon schlimmer gesehen. Geruchstolerant, ja, sollte man sein. Wenn hier nämlich mal was daneben geht, ist der Geruch nicht angenehm. Man darf also nicht gleich. Und bestes Beispiel ist gerade eingetroffen. Was passieren kann. Man riecht das, wenn jemand Kokain nimmt oder Methadon. Das riecht man von vornherein. Und dann geht man, muss man anklopfen und sagen, hier Leute, nicht hier. Das ist hier nicht erlaubt und bitte geht. Die Leute sind aggressiver geworden, viel aggressiver. Man darf keine Angst zeigen. Das habe ich hier als erstes gelernt. Aber Respekt habe ich davor. Das heißt, ich weiß, es kann immer einer kommen, der mal ausrastet, aber das ist so selten. Im Zweifelsfall, wenn sie mir ganz dumm kommen, was noch nicht passiert ist, kann ich mich wehren. Weil Desinfektionsmittel in den Augen ist nicht angenehm.
Hier ist sozusagen die große, weite Welt im Kleinen, kann man schon sagen. Es ist alles da. Jeder kann hier rein, jeder kann hier sein Geschäft machen, welche Geschäfte auch immer. Und ich gehe hinterher nach und mache sauber.
Ja, das finde ich wirklich extrem wichtig, dass es Menschen gibt, die das gerne machen, dass man sich darauf verlassen kann, dass sowas auch sauber ist, eine öffentliche Toilette. Wie ist das bei Ihnen denn eigentlich gekommen? Sie sollen ja, als die Legende sagt, als Kind haben Sie sich schon fürs Saubermachen interessiert. Wie kam denn das? Von der Mutter abgeguckt oder woher?
Ja, also die Legende stimmt. Das war schon als Kind, saß ich anscheinend gern vor der Waschmaschine und habe da stundenlang zuguckt. Also anders als Fernseh schauen war das eher die Waschmaschine. Und ja, und dann wurde das natürlich auch von meinen Eltern gefördert. Da gab es dann die Spielzeugwaschmaschine und. Und ich mich immer verreinigen, diese Emotion des Sauberwerdens, also einfach interessiert. Und dann natürlich nur das Technische. Wie funktioniert eine Waschmaschine? Wie funktioniert eine Spülmaschine? Ja, dass wir heute dann auch sagen können, mich interessiert das heute nur, wenn zum Beispiel jetzt so Saugroboter mit künstlicher Intelligenz kommen, das interessiert mich.
Ja, also haben Sie eigentlich Ihren Traumberuf?
Ja.
Ist das eigentlich ein seltener Beruf? Also gibt es gar nicht viele Professoren für angewandte Hygiene wie Sie in Deutschland?
Also es gibt auch nicht mehr viele Hochschulen, wo jetzt per se so dieses Thema Haushaltstechnik und Hygiene oder Reinigung dann gelehrt wird. Wir sehen das ja auch, die Hauswirtschaft nimmt ja deutlich ab, obwohl das sehr wichtige Berufe bei uns sind. Das ist eigentlich schade, das möchte halt niemand mehr machen. Das Thema Reinigen hat ja immer so einen nicht gerade den besten Ruf. Und natürlich ja, findet man da auch schwer Nachwuchs dafür. Dann.
Sind das denn die jungen Leute, die Sie unterrichten, mehr Frauen oder mehr Männer?
Mehr Frauen bei uns.
Und was haben die dann für Berufe? Was lernen die dann?
Also bei mir lernen sie ganz klassisch technische Hygiene, Betriebshygiene, Mikrobiologie, Virologie im hygienischen Bereich und natürlich die Umsetzung dann auch mit Managementsystemen, aber auch das ganze Technische, was dahinter steckt, also Waschmaschine, Spülmaschine. Und das.
Aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, wir haben ja nur Corona hinter uns und man weiß ja, dass es weitere Pandemien geben wird, also dass es eher zunehmen wird, die Gefahr durch Viren und Bakterien. Wie ist denn das dann zu erklären, dass die Berufe, die sich damit auseinandersetzen, dass das weniger werden?
Ja, also wir haben jetzt schon gesehen, nach Corona ist einfach dieses Wort Hygiene auch ein bisschen in Ungnade wahrscheinlich einfach gefallen, weil es zu heftig dann war. Und das ist natürlich jetzt schon so, dass man sich da eigentlich nicht mehr so wirklich rantraut, dass der Name dann eigentlich schon auch so ein bisschen abschreckend ist, leider.
Aber es sollte ja nicht so sein. Wie motiviert man denn Leute, sich damit zu beschäftigen, solche Berufe zu lernen?
Das ist einfach die Freude, die man auch für dieses Fach ausstrahlen muss. Und es gibt da so wahnsinnig viele tolle Bereiche. Ich sagte ja, Hygiene ist nicht schwarz und weiß. Und jeder, der in diesen Bereich kommt, muss seinen Weg finden. Der muss natürlich wissen, wie weit gehe ich. Sie haben es vorher gesagt, Sie sind da nicht so pingelig.
Ja.
Ich muss natürlich immer gucken, wo bin ich, wie gehe ich damit um, wie entscheide ich, bin ich jetzt im Krankenhaus, bin ich im Lebensmittelbereich. Also da ist eine Vielfalt da und ich kann natürlich da immer dann auch mein Gusto, was mir Spaß macht, entfalten. Bei mir ist es auch so, ich mache morgen das Krankenhaus, dann das Altenpflegeheim, den Kindergarten, dann was Öffentliches. Dann kümmere ich mir die Waschmaschinen wieder.
Ja, also Ihnen merkt man jedenfalls an, dass Sie große Freude an Ihrem Beruf haben. Und es war auch eine Freude, Ihnen zuzuhören. Wir haben viel gelernt in dieser Sendung. Vielen Dank. So, morgen ist meine Kollegin Ilka Petersen hier auf dem roten Sofa. Die hat die tolle Judith Richter zu Gast, Schauspielerin, Komikerin. Das wird bestimmt auch sehr unterhaltsam. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen.